Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
Herzlich willkommen zur Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast rund um Essen und Trinken. Wir sind drei Menschen, die das total gerne tun, dieses Essen und Trinken, und sich deshalb gedacht haben, reden wir doch einfach mal drüber. Wir wollen alles abdecken, vom Kochen, von der Lebensmittelproduktion. Wir wollen Restaurants testen, alles, was dazugehört. Neben mir sitzt Carmen Hillebrand.
Ja, hallo, Carmen Hillebrand, im Netz bekannt unter Carmen Hi. Ich bin kochbuchsüchtig, habe die passende Facebook-Gruppe dazu gefunden, glücklicherweise. Man findet mich auch unter dem Hashtag betreutes Trinken, wo ich Leuten beibringe, wie man Whisky trinkt. Und ich kenne mich ein bisschen mit Craft Beer aus, weil ich meinen Mann auch zum Bierbrauen gebracht habe. Der hat 600 Quadratmeter Schrebergarten und schleppt zu Hause viel Zeug an, was ich dann verkochen muss. Ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Ja, und ich bin Lee Green. Und ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Bissen. Und weil der perfekte Bissen für mich ganz besonders verknüpft ist mit den Rohmaterialien, bin ich ein, wie man so schön neudeutsch sagt, Urban Gardener. Gerade im Wettbewerb mit unseren Nachbarn, wer die meisten Tomaten am Küchenbalkon züchten kann. Mache alles ein, was mir zwischen die Finger kommt. Mache meine eigene Wurst, meine eigenen Konserven. Und habe das auch alles mal beruflich gemacht. Ich habe ein Weingut geleitet und ein Food-Startup in den USA.
Und hinter der Schallschutzwand hier im Beans & Bacon Studio Nummer 7 in Düsseldorf sitzt der Mann, der bei uns für alles Technische zuständig ist, nämlich Franz Schuier. Und mein Name ist Thomas Knüver. Ich bin ein bisschen durchgeknallt, was Essen betrifft, insbesondere was Restaurants betrifft. Niemand kann wollen, dass ich koche, aber ich gebe sehr, sehr viel Geld aus, um in der ganzen Welt irgendwo essen zu gehen und sei es irgendwo in der Pampa. Ja, das ist unsere erste Ausgabe und wie begeht man das anständig? Natürlich mit einer Flasche Shampoos.
Und ich habe zum Champagner auch was mitgebracht, ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich Munster mitgebracht und wir haben ein bisschen Brot auch dazu, weil ich finde die Mischung zwischen Champagner oder das Food Pairing, wie man es so nennt, nicht Mischung, sondern das Pärchen Champagner und Munster passt super.
Moment mal, bitte. Champagner zum Käse, wie ist denn das mit dem beliebten? Zum Käse brauche ich doch Rotwein.
Ja, genau, halt nicht. Das denken die meisten Leute. Solltet ihr in einen Weinladen gehen und die Dame oder der Herr will euch unbedingt Rotwein zum Käse aufschwatzen, verlasst sofort das Gelände.
Das Gleiche gilt ja auch für Salami. Also sowas wie Salami bräuchte eigentlich auch, braucht auch Weißwein etc., weil du einfach eine höhere Säure brauchst.
Ja, und es würde auch zum Beispiel ganz gut zu dem hier, zu dem Munster, würde auch ein Triple gut passen. Also ein schönes belgisches, fettes Bier.
Erstmal aber das Wichtigste, welchen Champagner trinken wir da?
Wir trinken den Pois Goulard, das ist so ein kleines Weingut, außer Champagner natürlich. Also ein Rosé, da war ich mir erst nicht ganz sicher, passt das tatsächlich, aber es ist eine schöne Fruchtigkeit und eine gewisse Hefigkeit und ist trocken genug und passt ganz gut zu dem cremigen Käse, aber müsst ihr sagen, ob es euch schmeckt.
Ja, ich vertraue immer Vivino, der Wein-App, die sagt 4,3 von 5 Sternen, das ist schon mal, kann man schon mal trinken.
Ja, ne? Das ist typisch Thomas, der geht sofort am Handy und ich will eigentlich nur irgendwie gucken, dass wir endlich mal diesen Käse probieren dürfen. Darf ich jetzt essen?
Big Data ist die Zukunft, Lee.
Kannst aber nicht essen, dein Big Data.
Na, hast du recht. Dann essen wir doch einfach mal.
Ja.
Das Brot übrigens kommt aus Münster, das finde ich nebenbei sehr lustig.
So ein bisschen Fun Facts. Also Münster-Käse sagen auch ein paar Leute. Das kommt eigentlich um 660, heißt es in meinen Quellen hier, schönes Käsebuch. Da sind dann Benediktinermönche aus Irland und Italien gekommen und die haben sich dann in Hochvogesen haben sie sich niedergelassen und den Ort Münster gegründet oder Munster. Und Munster kommt von Monasterium aus dem Lateinischen für Kloster. Und so hieß der Käse eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht. Und dann gab es noch einen zweiten Standort, der hieß Gérardmer. Und die Vogesen, die nennen das Jérôme. Und deswegen findet ihr in Frankreich dann Munster Jérôme oder Jérôme, je nachdem.
Also wenn ich diesen Käse dafür den ganzen Tag essen darf, gehe ich auch ins Kloster.
Mhm.
Relativ mild für so einen Mundstab.
Ihr könnt das leider ja nicht riechen. Oder was heißt leider? Franz hat sich schon beschwert, dass wir das ganze Studio voll stinken. Und der stinkt unglaublich. Ihr braucht 3 oder 4 Tupperdosen ineinander geschichtet.
Aber den finde ich jetzt echt gar nicht so schwer. Ich hab schon stinkigeren Monster gegessen.
Ja, aber Essen ist ja, das ist der Unterschied. Ne? Ja,
was macht der Champagner damit? Och, das also passt sehr gut zusammen. Verändert eigentlich auch gar nicht sich so sehr. Also, das ist jetzt, da findet in meinem Mundraum keine große Veränderung des Champagners durch den Käse statt.
Die Käsenoten kommen werden ein bisschen präsenter, finde ich. Aber es ist grundsätzlich wirklich ein gutes Pairing. Danke,
ja, gerne.
Muss es denn unbedingt Champagner sein oder könnten wir es jetzt auch mit dem Sekt machen?
Ich glaube auch, das kommt drauf an, auch ein bisschen um den, wie reif der Käse ist. Der ist jetzt schon einigermaßen reif. Diese Reifegrade sind auch unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel, in den Vogesen isst man den Käse. Wir trinken Käse, klar, wir können das alles. Isst man den Käse recht jung. Das kommt daher, dass er genau da produziert wird. Und in den anderen Teilen von Frankreich isst man den halt reifer. Das ist aber auch klar, weil der braucht ja ein bisschen Transportweg und deswegen sind die das eher gewöhnt.
Wo kauft ihr denn eigentlich Käse?
Also sehr gerne in einer wirklichen Käseladen. Besonders halt, es gibt zum Beispiel Tischdame in Düsseldorf, um sie mal zu erwähnen, weil die nur Rohmilchkäse hat. Und da kaufe ich wahnsinnig gern ein, weil die auch Ahnung hat und weil sie Köchin ist und sich gut mit Food Pairings auskennt.
Also wir sind auch ehrlich gesagt gerne im Bio-Supermarkt, also nicht in dem Bio-Supermarkt, sondern in Basic in Düsseldorf. Da ist die Käsetheke gut besetzt und die Verkäufer haben auch Ahnung. Ansonsten Käsehändler gibt es ja leider, finde ich, nicht so fürchterlich viele. Wir sollten uns vielleicht mal mit einem unterhalten, um mal dieses Geschäft kennenzulernen.
Ich kann Daniela mal fragen.
Wobei ich jetzt aber noch meine Lanze für den Bio-Supermarkt brechen muss. Da kaufe ich meinen Käse teilweise. Ich bin halt auch bei der Tischdame, aber der Bio-Supermarkt hat auch gute Käse. Ja. Auch viel Rohmilch.
Wir wollen nicht nur untereinander reden, sondern wir wollen auch mit interessanten Menschen reden. Und deshalb ist unser Ziel eigentlich in jeder Ausgabe auch ein Interview zu haben.
Ja, und deshalb stehen wir jetzt hier an einem sonnigen Morgen auf der Birkenstraße in Düsseldorf. Das ist ein Viertel, was gerade voll abgeht, ein bisschen gentrifiziert. Und wir stehen hier vor einer super leckeren Auslage und auf dem Fenster steht Koch dich türkisch.
Genau, der Laden ist, das Schaufenster ist toll, der Laden sieht innen auch schon prima aus. Wir gehen einfach mal rein. So, eine Stufe. Und dann stehen wir jetzt hier in üppigsten Auslagen. Ich sehe Alkoholiker, ich sehe Bier, Craftbier natürlich, Wein. Ich sehe hier Kartons Angebot, Sucuk. Es ist ja halt türkisch. Und wer hier nicht fündig wird, der hat glaube ich auch ein Problem.
Was ich besonders schön finde, ist, dass die Sucuk zum selber abhängen.
Da fragen wir gleich mal nach, genau, was es ist, weil es gibt noch einen zweiten Raum und da brodelt schon was auf dem Herd. Und da treffen wir jetzt Orhan. Hallo Orhan.
Hi Thomas, grüß dich.
Und dabei ist auch Orchidee.
Hallo erstmal.
Koch dich türkisch steht über eurer Tür und eure Geschichte ist eine ganz spannende. Du bist eigentlich Mediengestalter und dann bist du studieren gegangen und dann passierte was?
Genau, dann bin ich noch Verlagshersteller geworden und dann habe ich Mamas Essen vermisst. Also Mamas Essen ist halt bei uns türkisch, weil wir halt türkisch aufgewachsen sind. Ich bin ja in Deutschland geboren, Eltern als Gastarbeiter gekommen, aber zu Hause gab es halt immer türkisches Essen. Und dann vermisst man das halt irgendwann, weil in der Dönerbude und im türkischen Restaurant findet man das halt nicht, wird auch gar nicht dort angeboten. Und dann ruft man Mama an und sagt, Mama, wie geht denn jetzt hier Börek und Köfte? Und die Antwort war erstmal, such dir mal lieber eine türkische Frau anstatt Rezepte, weil damals gab es noch nicht so Internet. Es war so 2002, 2003, Internet war da noch sehr dürftig mit Rezepten. Und dann habe ich angefangen zu kochen. Sie hat es mir dann irgendwie übers Telefon beigebracht, mehr so ja, mit Händen und Füßen und hier einen Becher von und da eine Prise von und da der Handgriff. Und irgendwann hat es auch geschmeckt. Und nachdem es geschmeckt hat, habe ich dann irgendwann gesagt, Mama, das müssen wir festhalten. Und haben dann angefangen, einen Podcast zu machen, einen Videopodcast. Und kurz darauf folgte dann auch der Foodblog, Koch dich türkisch.
Und wie bist du ins Spiel gekommen?
Also nachdem er kochen konnte, hat er mich bekocht und rumbekommen. Und ich habe nämlich auch nicht kochen gelernt von meiner Mutter. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ach, was willst du Hausfrau werden? Geh lieber studieren. Das, um das Kochen kümmere ich mich. Aber als ich dann fertig studiert hatte und in Hamburg saß, konnte ich auch nicht kochen. Und da musste ich mir das auch so mühsam nach und nach beibringen, genau wie Orhan, immer wieder Mama angerufen, nachgefragt, wie macht man dieses oder jenes, weil die Restaurant- bzw. Imbiss-Szene einfach die Haushalts-, also das typische Heimatessen, das spiegeln die halt gar nicht wieder. Und ja, und als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich Orhan kennengelernt und ich esse sehr gerne. Das ist schon mal, glaube ich, Grundvoraussetzung gewesen. Und in dem Zuge bin ich dann mit Orhan auch in das Koch die Türkisch-Projekt immer mehr reingerutscht, nachdem wir uns näher gekommen sind quasi.
Was macht Koch dich Türkisch?
Koch dich Türkisch rettet die türkische Küchenkultur. Also das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir schreiben Rezepte, wir sprechen viel darüber, wir handeln viel damit, das heißt, wir kommunizieren viel über die Geschichte des Essens, die Herkunft der Zutaten, weil viele doch, wir haben ja einen ganz, ganz großen Vorteil in Deutschland, wir haben ja alles Essen, also alle Zutaten in Deutschland stehen zur Verfügung, in anderen Ländern haben wir das nicht so. Und die Türken als größte Community haben halt über 10.000 türkische Supermärkte hier. Und viele, die und wir haben 80% der Supermarktkunden sind eigentlich deutscher Herkunft. Die gehen natürlich in die Supermärkte rein, kaufen ihr Obst, Gemüse und Fleisch. Aber die anderen Sachen kennen sie halt gar nicht. Und wir möchten das irgendwie festhalten. Einmal für unsere Kinder, als nächste Generation, um es von unserer vorherigen Generation weiterzugeben an unsere Kinder. Aber natürlich auch darüber kommunizieren, hey, es gibt so viele türkische Zutaten, mach doch mal was Türkisches zu Hause.
Aber jetzt mal ganz handfest. Du hast gesagt, ihr schreibt Rezepte auf. Die verwandeln sich zumindest mal in Bücher. Also was gibt es alles von euch?
Ja, genau. Also wir sind nach dem Foodblog, also den haben wir mehr so aus Spaß gemacht. Und das hat sich dann irgendwann gesteigert. Irgendwann war man beim perfekten Dinner. Und irgendwann hat man dann gesagt, so jetzt wollen wir auch davon leben. Und da war das Naheliegendste, da ich halt was mit Verlag gemacht habe, ein Buch rauszubringen und zu gucken, ob das überhaupt ankommt. Das haben wir auch damals mit Crowdfunding gemacht und das hat dann auch funktioniert und das war dann auch innerhalb von 2-3 Monaten ausverkauft und haben auch direkt die zweite Auflage gemacht und ein Jahr später auch das nächste Buch. Und jetzt haben wir 4 Bücher gemacht, beziehungsweise 5. Ein Auftragsbuch haben wir auch gemacht, was wir nicht verkaufen dürfen. Ist halt auch ein Unternehmen. Und wir sind da sehr stolz drauf, dass wir diese Bücher haben, weil wir da einfach die Rezepte verewigt haben. Die haben wir auch verlinkt mit den Online-Videos. Aber drumherum hat sich dann nochmal so ein kleines, sag ich mal, wo man uns auch persönlich treffen kann, eine kleine Lokalität entwickelt. Wir sind hier in der Birkenstraße, haben jetzt halt ein Kochstudio. Vorne ist ein kleines Ladenlokal, das aussieht wie ein Wohnzimmer. Und wir verkaufen unsere Produkte, die viel von den Kunden gewünscht werden, wo die gesagt haben, so, wir möchten ein Bioprodukt haben oder was Handgemachtes haben. Die haben wir halt in unser Sortiment reingeholt. Und hinten haben wir die Küche, wo wir unsere Rezepte testen, wo wir unsere Videos machen. Aber was ganz, ganz häufig gemacht wird hier, ist halt Kochschule. Also wir haben viele Dienstleistungen und Produkte um die türkische Küche herum. Das ist halt im Zentrum die türkische Küche. Und das macht einen Riesenspaß.
Ich habe so viele Fragen und vor allem habe ich jetzt richtig Hunger bekommen, zu hören. Meine erste Frage ist, glaube ich, finde das ja super spannend zu sagen, ihr rettet die türkische Küche in Deutschland. Wie ist denn der Status der türkischen Küche in der Türkei? Also ist das das gleiche Prinzip wie hier in Deutschland, dass auch die Jungen nicht mehr wissen zu kochen? Und
ja, also es geht schon in die Richtung, auch in der Türkei natürlich, dass die jungen Leute, es war früher so, dass von der Mutter an die Tochter quasi so die Rezepte der Familie weitergegeben werden. Das ist in vielen Familien noch der Fall, aber es wird halt immer weniger. Es ist eine ähnliche Entwicklung wie so in den 60ern und 70ern in Deutschland, dass so da immer mehr abgegeben wird. Es tauchen jetzt in den Supermärkten in der Türkei auch immer mehr Fertigprodukte auf, sodass die Hausfrau in der Türkei, die zum größten Teil auch arbeitet inzwischen, auch nicht mehr so viel Arbeit und Zeit investieren muss, sondern viel zukaufen kann. Und dadurch geht auch da langsam was verloren. Aufgeschrieben wird selten etwas. Und wenn was aufgeschrieben wird, Orhans Oma hat so ein Buch, das ist in unsere Hände gefallen quasi. Meine Oma hat auch sowas geführt. Die schreiben dann auf, so viel Bulgur wie nötig ist. Ja, oder ein Glas davon, ein Glas davon. Und wie die Prozedur lautet, das steht da nicht drin, sondern nur einfach die Zutaten oder die Mengen. damit die sich daran erinnern können. Das ist für die nur eine Gedächtnisstütze. Aber wenn man als Nicht-Kenner der türkischen Küche da rangeht, da weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll. Insofern ist es schwierig. Und das versuchen wir halt festzuhalten.
Habt ihr denn dann irgendwie einen Fokus? Weil ich stelle mir jetzt man sagt jetzt so einfach die türkische Küche, aber die Türkei hat ja auch total viele Regionen und ich stelle mir das vor, dass das doch relativ ähnlich ist. Auch ich habe lange in Italien gelebt, der starke Bezug zur Regionalität. Habt ihr einen Schwerpunkt oder bildet ihr alle Regionen ab oder gibt es das gar nicht, so Regionalküche in der Türkei?
Doch. Also Regionalküche ist ein ganz großes Thema. Das ist auch das Thema von unserem nächsten Kochbuch sozusagen, das fünfte oder sechste, je nachdem, ob man das eine Buch mitzählt oder nicht. Da sind wir auch schon dabei. Im ersten Kochbuch haben wir versucht, einen quasi Querschnitt durch die türkische Küche zu machen. Viele Dinge, die man aus Deutschland kennt, die man vielleicht mal schon von einer türkischen Nachbarin bekommen hat oder die man im Imbiss oder im Restaurant gegessen hat, von dem man gehört hat oder wenn man in der Türkei war, serviert bekommen hat, die haben wir da versucht so abzubilden. Und dann haben wir angefangen, beim nächsten Buch haben wir die Mezze gemacht, diese vielen kleinen Köstlichkeiten. Da braucht man gar keine Hauptspeisen mehr, wenn man diese kleinen Köstlichkeiten hat. Es gibt 1500 in der Türkei, die nachgewiesen sind und davon haben wir nur 100 Mal so zusammengefasst in einem Buch. Dann haben wir ein vegetarisches Kochbuch herausgebracht, nur die vegetarische Küche. Die ist auch sehr, sehr groß. 60-70% der türkischen Küche sind vegetarisch. Das wissen viele nicht, weil hier in der Restaurantszene immer Fleisch ist. Und das nächste Kochbuch, weil wir gedacht haben, ein bisschen Gegensatz müssen wir jetzt wieder bieten zum Vegetarischen. Es gibt gute Fleischgerichte, also haben wir dieses Kebab-Kochbuch gemacht. Ne? Und jetzt ist der Fokus Regionalküche. Wir sind in der Türkei gewesen. Letztes Jahr sind wir 11.000 Kilometer gereist. Dieses Jahr waren es, glaube ich, um die 8.000 schon.
3.000, 4.000.
Ja. Und jetzt reisen wir nach ein paar Wochen, sind wir wieder dort. Im Herbst werden wir wahrscheinlich wieder da sein. Wir reisen eine Region nach der anderen ab, gehen dort in die Küchen zu Tanten, Onkels von Bekannten oder in Restaurants oder in kleine Imbisse oder Lokalitäten, die halt besondere Speisen anbieten und lassen uns das zeigen. Das macht richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und da gibt es so viele, wir beschäftigen uns ja wirklich täglich mit Essen. Aber trotzdem lernen wir noch so viele Sachen kennen, von denen wir noch nie was gehört haben. Das ist wirklich fantastisch.
Ich wollte auch noch was ergänzen, also weil du gerade die Türkei und die Regionen angesprochen hast. Türkische Küche ist nicht auf die Region Türkei oder Anatolien bezogen, sondern man muss immer so ein bisschen auch, das haben wir auch gelernt, ne, das war uns auch nie so bewusst, auf die Geschichte bezogen. Und die Geschichte der Türken fängt halt in der Mongolei an. Und wir sind sozusagen gereist mit der Völkerwanderung bis nach Anatolien und haben dort natürlich uns mit vielen verschiedenen Kulturen, Küchenkulturen vermischt. Zum Beispiel ist bei uns die Hauptbeilage oder ein Hauptessen ist bei uns Reis. Ne? Also man sagt, eine türkische Hausfrau darf erst heiraten, wenn sie 30 Reisgerichte kann. Also nicht 30 mal Reis kochen, sondern 30. Ich auch nicht. Und man kann das so ein bisschen an der Sprache verfolgen, also wo überall Türkisch gesprochen wird, da ist auch türkische Küche vorhanden und das geht bis hoch in den Balkan hinein, also zum Beispiel ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist Cevap Cici, kommt vom Begriff Kebab und Shish und Kebab bedeutet gebratenes Fleisch und Shish ist der Spieß, also ich habe gebratenes Fleisch auf einem Spieß, das ist Cevap Cici. Und das zieht sich halt komplett durch. Wir haben die nordafrikanische durch das Osmanische Reich, den Kaukasus, Arabien und das hat sich alles durchgemacht. Türkische Küche ist eine Fusionsküche oder die erste Fusionsküche überhaupt der Welt, eine multivölkische Küche und wir sind da, wir entdecken andauernd was Neues und das macht so riesen Spaß.
Jetzt hab ich noch mal eine Frage. Inwieweit hat denn die türkische Küche zum Beispiel auch Einflüsse zum Beispiel aus der österreichischen Küche oder... Weil ich meine, ist es andersrum? Oder ist da irgendwie, haben die was mitgenommen auf ihren?
Ja, klar. Ganz klar, der Strudel. Kaffee. Kaffee sowieso. Kaffee ist ja das erste Mal in Wien gelandet, haben die osmanischen Krieger sozusagen dort liegen gelassen. Und dann begann das eigentlich in Wien, dass die überhaupt Kaffee gekocht haben, dass sie das erste Mal überhaupt entdeckt haben. Das andere waren die Hörnchen, ne? die Croissants. Die Hörnchen wurden ja gemacht von österreichischen Bäckern, um die Türken sozusagen zu besiegen. Das war sozusagen die Motivation. Aber was sehr interessant ist, der Strudelteig. Ne, Strudelteig ist ja ganz dünn und der wurde auch dort übrig gelassen von den Türken. Das war der Baklava-Teig. Und aus diesem Strudelteig hat man dann halt Apfelstrudel gemacht, hat das einfach eingewickelt. Die Türken machen halt Pistazien und Sirup rein und die Österreicher haben dann eher diese Geschichte gemacht, dass sie halt einen Apfelstrudel draus entwickelt haben. Steht auch auf den Strudelpackungen drauf. Also wenn man so ein bisschen da liest, dann sieht man, es kommt aus der türkischen Küche. Also wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Ein Schnitzel gab es zum Beispiel auch nie so richtig in der türkischen Küche. Im Türkischen heißt das Schinitzel. Also es wird einfach türkisch geschrieben. Und man ergänzt sich halt immer. Und das ist das Schöne generell.
Als wir jetzt gerade reingekommen sind, haben wir gesehen, ihr habt gerade Sucuk im Angebot, auch zum selber abhängen. Das sieht man ja jetzt auch so in Hipster-Burgerläden. Es gibt jetzt Sucuk-Burger, auch bei Streetfood-Ständen. Was macht Sucuk, also was ist Sucuk eigentlich für diejenigen, die bisher nur den Begriff kennen?
Sucuk ist im Prinzip eine Rinder-Rohwurst, die stark gewürzt ist. Die wird ja gerne hier in Deutschland auch als die Knoblauchwurst beschimpft. Ich sage immer beschimpft, weil ich das nicht mag. Knoblauch, das impliziert, dass halt nur Knoblauch drin ist oder dass der Knoblauchgeschmack im Vordergrund sein muss. Das ist aber bei einer echten Sucuk nicht der Fall. Also die ist einfach gut gewürzt. Da sind die Gewürze im Gleichklang und da kommt der Knoblauchgeschmack nicht so stark hervor. Und jeder Metzger hat so ein bisschen sein eigenes Rezept dazu, wie er sie macht. Aber im Grunde genommen ist es eine Rinder-Rohwurst, die gewürzt ist. So.
Ja, aber wir haben lange danach gesucht, weil in Deutschland gibt es halt die Sucuk schon seit den 60er, 70er Jahren, wurde sie halt auch aufgrund des Mangels, also die Türken haben halt Sucuk gesucht. Sucuk bedeutet direkt übersetzt Wurst, haben sie halt gesucht, weil die deutsche Bratwurst haben halt die muslimisch Gläubigen halt nicht gegessen. Und dann wurde sie irgendwann so interessant oder so populär, dass sie halt industriell immer mehr gefertigt worden ist. Wir haben da halt ein paar Produzenten in Deutschland, die machen das auch sehr gut, aber sie wird halt industriell gemacht. Das heißt, man hat dann auch die ganzen Zusatzstoffe etc., die es auch in anderen Würsten gibt, auch da drin. Und wir selbst haben dann irgendwann gesucht, hey, wir brauchen jetzt irgendwie eine Wurst, wo das nicht drin ist, die einfach hausgemacht ist, weil ich krieg Sodbrennen von den anderen, ganz ehrlich gesagt. Und dann haben wir einen Metzger gefunden, der das nach unserem Rezept macht und das zum selber abhängen bedeutet, es wird ganz klassisch gemacht. Das heißt, es wird gewolft, es werden die Gewürze dazu gegeben, es wird in einen Kunstdarm gepresst und dann muss man sie lufttrocknen. Lufttrocknen, also nicht irgendwie eine Räucherkammer oder so, sondern man lässt sie einfach hängen und darum hängen die halt hier überall im Laden rum. Sie trocknen halt, sie verlieren ein bisschen Wasser, sie werden immer fester, genauso wie bei einer klassischen Knüppelsalami zum Beispiel, die dann einfach immer fester wird, ist das gleiche Prinzip, schmeckt halt türkisch.
Ich habe ja nochmal eine andere Frage und zwar habe ich mich gefragt, jetzt wo ihr so viel geredet habt von traditioneller türkischer Küche und ihr habt Mamas Geschmäcker vermisst etc., wie, zum einen ist die Frage, kann man mit einer deutschen Holland-Tomate eigentlich Mamas Essen kochen? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, wie geht ihr mit Innovation um? Weil Geschmäcker verändern sich ja auch. Ne? Also wie spiegelt ihr wie so ein bisschen, also wie viel Freiheit nehmt ihr euch bei der Interpretation von Mamas Rezepten?
Also die Tomate aus Holland schmeckt natürlich nicht so wie in der Türkei. Also wenn wir in der Türkei mal einen Tomatensalat essen, dann schwelgen wir total in Erinnerung. Also die hat richtig Geschmack. Das sind die ursprünglichen Samen, die da natürlich zum größten Teil noch verwendet werden. Also Bio hoch 3. Ne? Und das vermisst man schon. Also wir versuchen natürlich, so gut es irgendwie geht, eine aromatische Tomate zu finden. Im türkischen Supermarkt kommt man dem schon sehr, sehr nah. Ansonsten natürlich gibt es Innovation. Wir versuchen auch Elemente, die wir aus anderen Küchen kennen, auch immer wieder mit denen aus der türkischen Küche zu mixen. Also dass man zum Beispiel, was hast du letztens gemacht? Diese Rinderroulade. Genau, da haben wir Rinderroulade gemacht auf türkische Art. Und dann nimmt man natürlich keinen Speck da rein, rollt man natürlich keinen Speck, sondern wir haben dann Pastırma genommen stattdessen. Und wir haben ein bisschen Salça reingemacht, das ist dieses Tomatenmark, das ganz, ganz typisch ist für die türkische Küche, statt Senf und so. Also da mixt man halt auch. Ne? Das machen wir schon viel, also das kommt bei uns immer wieder mal vor. Aber was wir in den Büchern darstellen, ist im Prinzip schon die traditionelle türkische Küche. Also da wird nur ganz, ganz wenig mal auch Modernes mit reingelegt. Das ist schon der Hauptfokus, das eigentliche türkische Essen zu behalten oder bewahren.
Ich muss noch was zur Tomate ergänzen. Die Tomate ist erst spät in die Türkei gekommen. Also die Tomate ist erst durch die Franzosen in die Türkei gekommen, und zwar in Gaziantep, das ist im Südosten der Türkei. Die haben das besetzt im Ersten Weltkrieg, 9 Monate lang, und wurde dann auch befreit. Aber dort in der Gegend, das ist ja sowieso die Gegend, wo Weizen zum Beispiel zum ersten Mal angebaut worden ist, und Auberginen sind dort sehr wichtig. Und die Türken dort haben die Tomate als erstes Mal Frank Batlejang genannt, also die französische Aubergine genannt, weil sie nicht benennen konnten. Und dann hat sich erst die Tomate überhaupt in der Türkei verbreitet.
Aber dafür explosionsartig dann.
Dafür explosionsartig, wird jetzt überall verwendet, aber Paprika ist eigentlich so das Ursprung. Ansonsten, wenn du fragst, nochmal wegen der Crossover-Küche, Sucuk haben wir zum Beispiel gemacht, einen Sucuk-Burger, den haben wir entwickelt vor 3-4 Jahren, und dafür, da haben wir dann gesagt, so, da müssen wir irgendwas europäisch, internationales dazu machen, haben wir einen Zwiebel-Dattel-Chutney entwickelt dafür, was wirklich zu der Würze als schöner Kontrast sehr gut harmoniert. Und dann einfach verschiedene Küchen miteinander verknüpfen. Oder wir haben Kadayıf. Kadayıf ist dieses süße, dieses Engelshaar, was wir in den türkischen Küchen kennen, habe ich dann als Schnitzelpanade genommen. Ne? Also man kann auch ganz deftige Sachen daraus machen. Das ist die Freiheit, nehmen wir uns. Die spiegelt sich auch in unseren Büchern wieder. In den Büchern haben wir halt immer Hausmannsküche, also wie es bei Mama schmeckt, Regionalküche, wie es halt wirklich in der Region ist. Und dann halt nochmal so Fusionsküche. Die drei Sachen versuchen wir eigentlich so ein bisschen hin und her zu mischen.
Okide und Orhan Tanschgil von Koch dich Türkisch. Vielen Dank, dass ihr uns hier in euer Reich gelassen habt. Und ihr findet alles über Koch dich Türkisch natürlich unter Koch dich Türkisch. Kommt einfach ansonsten mal in Düsseldorf vorbei in der Birkenstraße.
Ich habe auch was mitgebracht, weil ich habe gedacht, was habe ich Lustiges in der Speisekammer, wo man mal gucken kann, was für Inspirationen wir davon bekommen. Ich weiß nicht, was das wohl ist hier. Es ist ein Lakritzpuder.
Oh.
Nee, überhaupt nicht, Jungs, Mädels, es ist nicht richtig. Also wir müssen Lakritz eine Chance geben. Das ist nämlich echt eine total spannende Zutat. Ich weiß, wir kennen alle diese Lakritz aus dem Supermarkt oder diese Süßigkeiten. Das ist aber wirklich nicht Lakritz, ne? Weil dieses Zeug, was ihr da im Supermarkt kauft, im Süßigkeitenregal, ist halt der Saft aus der Wurzel des Süßholzes, aber dann versetzt mit Zucker, mit Mehl, mit Stärke, mit Gelatine. Da ist sogar Farbstoff drin, damit es irgendwie schön schwarz aussieht. Das Ding an sich schmeckt eigentlich wirklich super. Und man kann damit echt viel machen. Und was ich total witzig fände, ist, dass wir jetzt mal kurz das Ding probieren hier, dieses Lakritzpulver von der Firma Lakritz. Das ist ein Startup, kann man nicht mehr sagen, den gibt es seit 10 Jahren, aber die sind in Dänemark und haben sich verschrieben, dem Lakritz einen guten Namen zu geben. Und einmal kurz probieren, bitte, bitte, bitte. Und dann gucken, überlegen wir mal, was hier intuitiv, was wir meinen, was
man damit machen kann. Aber ich bin da schon brav. Ich habe da schon Estragon, mag ich mittlerweile. Ich trinke sogar manchmal ein bisschen Pernod, wie Nicht-Franzosen sagen. Und habe mich an Anis schon rangewagt. Also ich finde, irgendwie gibt es da so Ähnlichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, wenn du Anis schon, dann so weit ist das nicht. Weil viel Lakritz hat tatsächlich Anis und Fenchel zugesetzt.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Podcast tatsächlich die Testausgabe übersteht, wenn hier weiter solche Sachen auf den Tisch kommen. Aber gucken wir mal. Also es ist ein hellbraunes Pulver, so ockerfarben.
Genau, es ist hellbraun, ist eben nicht dunkelschwarz, wie wir das so kennen.
Ich habe noch ein bisschen Käse auf den Fingern, aber okay.
Also es ist definitiv was ganz anderes als das, was man sonst unter Lakritz so versteht. Macht die Sache für mich aber auch nur halb lecker.
Ja.
Weil also ich habe nichts gegen bittere Sachen, aber das ist halt so eine süß, bitter, das ist eine ganz spezifische Note, die ich tatsächlich schwierig finde. Also ich finde, so Gerichte mit Lakritz hatte ich auch schon mehrfach, aber man nimmt es so mit. Ich mache ehrlich gesagt keine Rotweine, in denen es Lakritznoten gibt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, da ist süß und bitter drin. Weil ich meine, wir reden ja immer über den perfekten Bissen und den zu suchen. Und ich meine, der perfekte Bissen hat halt süß, salzig, sauer, bitter, warm, kalt, cremig, crunchy, ist halt alles in so einem perfekten Bissen drin. Von daher das intelligent einzusetzen. Und ich denke halt bei so einem Lakritz zum Beispiel an Wildschweinbraten. Passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Saison,
Aber das Wildschweinbraten stelle ich mir total faszinierend vor. Und so ein bisschen damit zu spielen, auch mit verschiedenen Gemüsen, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, so ein ganz bisschen. Wie gesagt, ich wage mich ja schon
vor. So ein ganz bisschen oder du redest von einer Gans, also einer Gok-Gok-Gans?
Nee, ich meine Gans tatsächlich jetzt nicht mit, also mit Z und nicht mit S. Ja, so ein bisschen, wenn das nicht vorschmeckt. Das ist aber schwierig. Ne? Es gibt so manche, das ist ja ein Gewürz quasi jetzt auch, weil es Pulver ist. Das muss man wirklich sehr, sehr, sehr wirklich gezielt einsetzen, damit man den Effekt hat, den du gerade sagst. Also, dass es alles zusammengeht, the perfect bite.
Ich finde aber natürlich dieses Unternehmen spannend, dieses Bülow Lakritz mit D. Die machen sich ja derzeit wahnsinnig breit und zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich war auch schon mal bei einem Event hier in Düsseldorf, also nicht, dass wir ein Düsseldorf-Podcast übrigens sind, aber hier passiert halt auch eine Menge. Und das ist schon spannend, weil da kann man halt auch deren Hauptquartier in Deutschland im Grunde mieten. Und jetzt war ich gerade in Münster in einem Modeladen und die verkaufen das und bieten das ihren Kunden an. Also da ist doch auch nochmal ein ganz anderes Vertriebskonzept dahinter, oder?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ich hatte also auch mal das Glück, bei so einem Event zu sein, bei denen hier in Düsseldorf, dass die wirklich, die gehen ganz spezifisch, die machen, gehen auf Luxus, die gehen auf ganz klare Pairings, wo die Marken zusammenpassen. Du kannst jetzt nicht als ein Supermarkt oder aus dem Laden hingehen und sagen, ich will euer Produkt verkaufen. Die machen ja nicht nur diese Pulver, das ist halt so ein Add-on für die Lakritz-Verrückten, sondern die sind, glaube ich, eher bekannt tatsächlich für ihre tatsächlich Süßigkeiten, also so Chewy-Lakritz, was sie da mit Habanero haben oder mit Salz oder mit Zucker. Oder halt auch Lakritz-Pralinen würde ich die nennen. Das ist halt ein kleines Stück Lakritz ummantelt mit dicker Schokolade und dann verschiedene Fruchtpulver etc. da drumherum. Und das wird halt zum Beispiel auch, die haben meine Shop-in-Shop-Konzepte, wie zum Beispiel im KDW etc. oder halt bei Partnern und auf verschiedenen Gourmet-Märkten, wie am Karlsplatz zum Beispiel, haben sie dann ihren eigenen Store.
Sogar mein Ex-Arbeitgeber, meine ich, Metro, die haben in dem neuen Shop, die haben ja ihren Markt jetzt umgestylt und es ist schicker alles und ich meine auch, da gibt es auch Lakritz. Ja. So, jetzt haben wir quasi gekocht, nee, nicht wirklich, wir haben ein bisschen Käse ausgepackt, aber ist ja auch was, was man machen kann und halt selbst zubereiten. Aber Thomas, du kochst ja nicht wirklich selber und du warst irgendwie in Belgien oder in Niederlande oder wo auch immer. Ich komme da echt immer durcheinander.
Ja, ich war in Antwerpen im The Jane, das hat 2 Sterne. Und bei diesen Restaurantkritiken haben wir was Besonderes für euch, weil wir wollen euch ein Gefühl dafür geben, wie so die Atmosphäre im Restaurant ist. Deshalb unterlegen wir das mit den Originalgeräuschen aus dem Restaurant. Wer das The Jane betritt und nicht sofort beeindruckt ist, dem ist auch ehrlich gesagt nicht mehr viel zu helfen. Das The Jane ist eine ehemalige Kirche. Da, wo früher der Altar stand, ist heute die Küche in einem Glaskasten untergebracht. An der Decke hängt ein Kronleuchter mit, ja, ich würde sagen, 30 Meter Breite. All das ist auf Opulenz ausgelegt. Und es ist ziemlich schwer, einen Tisch zu bekommen, denn hinter The Jane steckt Sergio Herrmann. Das ist Hollands Starkoch Nummer 1. Er hatte mal ein 3-Sterne-Restaurant, die Utsleus in Katzand in der Nähe der holländischen Küste. Aber er wollte kürzer treten. Wie man in dem großartigen Dokumentarfilm Fucking Perfect sehen kann, ist ihm das exakt überhaupt nicht gelungen, obwohl er selbst jetzt nicht mehr kocht. Aber er ist Gastronom mit mehreren Restaurants. Das The Jane mit 2 Michelin-Sternen ist die Nummer 1. Und was Sergio Herrmann auszeichnet, ist, er haut einem die Aromen um die Ohren wie nichts Gutes. Und das tun auch seine Schüler. Im Fall von The Jane ist das Nick Brill, ein sympathischer Typ, der auch gleichzeitig noch ein relativ bekannter DJ ist. Wie er das zeitlich vereint, andere Frage. Es gibt eigentlich nur 2 Wahlmöglichkeiten im The Jane, nämlich 12 oder 14 Gänge. Das klingt nach viel. Wir leiden ja nun ein bisschen unter Fresssucht und deshalb nehmen wir natürlich das größere der beiden Menüs. Dazu dann noch das Signature-Dish, das uns extra angedient wird. Ein in Butter pochierter Hummer mit geräucherter roter Beete, Dashi-Buttersoße und belgischem Kaviar. Sorry, da kann man nicht Nein sagen. Als dann auch noch die Weinbegleitung kommt, sagen wir, oh, wird das nicht ein bisschen viel bei jetzt dann ja 15 Gängen? Nein, es sei doable, sagt der nette Belgier mit auf Englisch. Und wir unterschätzen das doable. Es ist doable, wenn man schwerer Alkoholiker ist, weil am Ende des Abends werden wir 9 Gläser Wein gehabt haben und das führt einen dann doch schon ein bisschen an die Grenzen.
Das Menü beginnt und es entpuppt sich als Weltreise. Da haben wir zu Beginn einen Hamachi mit Pomelo, einer chinesischen XO-Soße und Sanddorn. Das schmeckt total nach holländischer Nordseeküste. Aber genauso taucht im Menü eine Arroz Bomba auf. Das ist so eine Reiskugel aus Spanien mit Streifenbarbe. Oder es gibt ein wunderbares Rinder-Tatar mit einer frittierten Auster, Meerrettich und Senf. Das alles ist, wie schon bei Sergio Herrmann, voll in die Fresse. Es gibt Aromen, Aromen, Aromen. Und das macht auch durchaus Spaß. Das Signature Dish ist sein zusätzliches Geld wert, weil es auch den in Butter pochierten Hummer ganz, ganz wunderbar betont. Der belgische Kaviar ist super. Die geräucherte rote Beete, da hätte ich gerne einen ganzen Teller von. Es ist großartig. Allerdings, es ist viel zu viel. Und dann kommen nach all diesen Aromen kommen die Fleischgänge. Und Fleischgänge sind leider derzeit in der Sterne-Gastronomie eher enttäuschend. Also erst ein Kalbsbries mit Kombu, ja, das ist ganz nett, das ist so souverän. Dann Lamm mit Bärlauch, Polenta und Portefeuille. Das ehrlich gesagt ist zwar ein perfektes Lamm, aber es ist unglaublich langweilig nach dem, was man vorher hatte. Auch beim Dessert, ja, das erste ist ein Mango-Eis mit einer Passionsfruchtcreme, dazu Holunderblüten und kleine Eiskügelchen mit Mango und Passionsfrucht. Das ist eigentlich ganz prima. Und dann Crêpe Suzette. Ich meine, ernsthaft? Ja, es ist eine sehr gute Crêpe Suzette mit Bitterorange, aber es ist eine Crêpe Suzette. Insofern verlassen wir dann diese Kathedrale der Opulenz doch mit ein bisschen zwiespältigen Gefühlen, weil einerseits, ja, es ist lecker, es ist toll, aber wir sind derartig sowohl magentechnisch abgefüllt als auch schwerst angetrunken, dass wir eigentlich die letzten Gänge auch nur noch so halb genießen konnten. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Beim nächsten Mal vielleicht eher die Bar im oberen Bereich der Kirche. Da gibt es ein kleineres Menü auf Tapas-Basis und das ist vielleicht dann fast die bessere Variante. Und da müssen wir dann auch noch auf die Dauer kommen. Ein Menü in The Jane dauert tatsächlich 5 Stunden. Man kriegt also was fürs Geld und wer große Mägen hat, der sollte definitiv hin. Bei allen anderen raten wir erstmal zur Vorsicht, was die Menge betrifft.
Das war super und das klang total lecker und ich bin so total neidisch. Ich glaube, ich fahre jetzt ganz bald auch nach Antwerpen.
Ja, will ich auch hin.
Aber vorher will ich eine Flasche, will eine Flasche. Will bitte noch ein Gläschen Sekt? Champagner, Entschuldigung.
Ich glaube, du hast ja alleine getrunken.
Ja, Flasche leer, dann können wir jetzt auch eigentlich aufhören, weil ohne Champagner macht das Leben ja auch nur noch halb so viel Spaß. Das war die Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast zum Thema Essen, Trinken und alles drumherum. Am Mikrofon waren
Lee Green,
Carmen Hillebrand
und Thomas Nüber. Wir bedanken uns in der Technik beim fantastischen Franz Schuier und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz@gmail.com.